Hallihallo, es ist wieder Sonntag. Ihr hört Pickup für die Ohren heute mit einer besonderen Folge, denn ich habe die liebe Michelle zu Gast. Und zwar ist Michelle Pickup-Gruppenleitung, staatlich geprüfte Erzieherin, hat schon in der Jugendhilfe gearbeitet und ist aktuell als Erzieherin in einer Krippe tätig. Und wie ihr sicherlich von euch selber wisst, oder vielleicht kommt der Zeitpunkt auch noch, so mit Ende des ersten Jahres oder auch im zweiten Lebensjahr rückt das Thema Krippe, Krippeneingewöhnung und Krippensuche doch sehr stark in den Fokus von uns Eltern. Und genau dazu tauschen wir uns heute mit Michelle ein bisschen aus und wollen darüber reden, wie ist Eingewöhnung eigentlich? Worauf können wir als Eltern achten? Wie schaffen wir eine gute Verbindung zu den ErzieherInnen? Und wie ist das eigentlich für die ErzieherInnen, wenn neue Kinder zur Eingewöhnung kommen? Hi Michelle!
Ja, moin.
Moin.
Schön.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch dabei zu sein. Musste ich aber auch direkt korrigieren. Ich bin nicht nur geprüfte Erzieherin, sondern auch anerkannte Erzieherin.
Okay, entschuldige.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Siehste, schon haben wir was
Germany,
gelernt.
Ne? Das muss ja immer alles...
Stimmt, wir dürfen nicht nur geprüft sein, wir müssen auch anerkannt sein.
Ja, genau. Das
könnten
ist so,
nicht.
Tatsächlich. Also
ja.
Entweder bist du halt nur geprüft oder halt auch anerkannt. Das ist vom Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich.
Wie alles in der Bildung irgendwie, oder? Ist
ja.
Vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja,
ja.
Aber sehr schön.
Mega Quatsch, aber ne?
Aber wollen wir ja korrekt sein.
Für die Sicherheit und so.
Für die Sicherheit wollen wir das korrekt verwenden. Also schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir haben ja ein bisschen gesammelt, vorab schon mal Themen, die uns in den Pickup-Kursen begegnen. Das kennst du sicherlich aus deinen Kursen auch, was da so an Fragen aufkommt. Und ich, ja, magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit so ist, dass wir einfach vielleicht auch nochmal so einen kleinen Einblick kriegen. Wie ist so dein Alltag als Erzieherin eigentlich, wenn du morgens in die Krippe kommst? Was passiert so in deinem Tag?
Was passiert so in meinem Tag? In meinem Tag, also es ist tatsächlich einfach total unterschiedlich. Also es ist total genial. Gerade das macht es auch unheimlich aus, jetzt für mich in der Krippe weiterarbeiten zu können und zu dürfen, weil halt einfach jeder Tag anders ist. Also man kennt es ja auch von zu Hause, möglicherweise vom eigenen Kind. Der eine Tag läuft so, dann denkt man sich so, hey cool, Mensch, da ist ja heute richtig was passiert und dann machen wir morgen vielleicht nochmal dasselbe oder ähnliches. Und entweder kommt es halt gar nicht an oder richtig gut. Ja, und ich arbeite mit 15 kleinen Kindern zusammen im Alter von 1 bis 3. Ich arbeite in einem Viererteam, was ein wahnsinniger Schatz ist in der heutigen Zeit, dass wir zu viert arbeiten können. Ich fange meistens erst gegen 8:30, 9 an, bringe nämlich meine Tochter erstmal selber in den Kindergarten. Die ist nämlich im selben Gebäude wie ich. Sie ist im Kindergarten, ich in der Krippe. Und dann beginnt auch schon der Tag. Freispielzeit, Ankommenzeit, gemütliches Ankommen, nochmal die Bettwärme rauskuscheln, vielleicht nochmal das Kuscheltier begrüßen, was mitgebracht wurde. Kurzer Austausch, was steht an, was muss geklärt gemacht werden. Jetzt einfach zum November hin Herbstdeko mit vorbereiten. Also das fangen wir tatsächlich schon morgens an. Dann je nach Situation, wir befinden uns jetzt gerade einfach immer noch in der Eingewöhnungsphase, weshalb wir keinen Morgenkreis machen. Ja, frühstücken wir mit den Kindern gemütlich, auch individuell. Es gibt Kinder, die schon frühstücken möchten, es gibt Kinder, die zu der Zeit noch nicht, also da ist es mittlerweile 9:30 ungefähr, die halt lieber nur zugucken, wie die anderen essen. Und dann kommt wieder die nächste Freispielphase und auch da wieder Angebote, Kinderdiskos, wird gebastelt, wir gehen raus in den Garten, machen Pfützenspaziergänge, stimmen uns da dann ab mit der anderen Gruppe, arbeiten offen, was es total vereinfacht und gut macht, auch für die Kinder, auch für uns im Team, dass wir da immer wieder jemanden haben im Background, mit dem wir uns da abstimmen können. Es sind kurze Wege, schnelle Wege. Unsere Krippe ist ebenerdig, was ist total vereinfacht, einfach schnell mal eben raus in den Garten zu können. Ich habe Krippen erlebt, die in der ersten oder auch in der zweiten Etage untergebracht gewesen sind, wo es natürlich schwierig ist, mal eben schnell rauszuflitzen, weshalb ich einfach meinen Arbeitsplatz jetzt mega schätze. Also es ist wirklich von Vormittag bis zum Nachmittag hin, wenn ich dann Feierabend mache, total flexibel auf uns, auf die Kinder, alles abgestimmt und ja, so geht's halt dahin.
So geht der Tag rum.
Ja, vom Freispiel geht's ins Mittagessen. Die Kinder, die schlafen können, möchten, die legen wir natürlich hin Und dann kommt halt wieder die Freispielphase, ne? Es ist wirklich mega cool und ja.
Also tatsächlich, auch wenn man sehr individuell ist und was du ja auch erzählst, so diese Freispielphasen, was sich so abwechselt,
Genau.
sehr viel offen, aber trotzdem so eine gewisse Struktur, wo die Kinder immer wieder Elemente wiederfinden für sich, in denen sie
Ja,
dann so ihre
absolut.
Routine auch ausbilden können.
Dadurch, dass wir zu viert sind, können wir das richtig gut abdecken, ne?
Ja, das ist ja gerade heute wirklich mit 4 Leuten in so einer Gruppe schon wirklich, was du auch sagst, ein wahnsinniger Schatz, ne?
Ja, absolut. Jetzt eben, also gerade die jüngeren Kinder, die Einjährigen jetzt, mit denen brauche ich jetzt nicht rausgehen in den Garten, ne? Ich glaube, jeder hat sein Kind vor Augen, sie das erstmal so nass nach Rasen berühren und dann sich erstmal fürchterlich erschrecken. Oh Gott, der Boden ist Lava. Dann hast du dann aber 3 davon, die dann auf dem Arm wollen. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir gesagt, nee, komm, wir machen ganz viel Kleingruppenarbeit gerade. Eine bleibt drin, eine geht raus. Und dann wird wirklich, ja, jede bringt momentan eine Idee mit rein und jetzt gerade auch Lichterfestvorbereitung, ne, also Laternenlauf und ja, richtig, richtig gut, wirklich, weil es einfach für die Kinder und für uns Erwachsene total abgestimmt ist.
Was würdest du sagen, weil du das so hervorgehoben hast und ich glaube, wir haben alle Artikel vor Augen, dass es Personalknappheit gibt in den Kindertageseinrichtungen. Wir hören es vielleicht auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis. Was würdest du sagen, wäre so dein Wunschbetreuungsschlüssel für 15 kleine Krippenkinder und was ist das, was du vielleicht auch so aus anderen Einrichtungen als Realität wiedergespiegelt bekommst?
Ja, also es ist halt auch also es muss aus Sicht der Erzieherin jetzt, sage ich mal, unabdingbar sein, dass man sich gut versteht, dass Absprachen laufen. Denn zu viert sind eigentlich 2 zu viel in so einer Gruppe, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil man sich dann halt auch ganz schnell auf die Füße tritt und ganz schnell auch dieselbe Arbeit erledigen möchte, die die Kollegin zum Beispiel jetzt vorhatte, ne, so. Weshalb wir unseren Schlüssel, also 4 Erzieher auf 15 Kinder, total der Luxus ist und total gut ist. Aber Absprachen, 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 Absprachen sind da einfach Regel Nummer 1 und so 3 Kinder auf eine Erzieherin sind eigentlich perfekt ideal, je nachdem, welche Altersstruktur auch da ist. Umso älter die Kinder werden, so ab 2,5, geht es ja auch zu 4 zu 5 ganz gut. Dann jetzt im Winter ist auch der Personalschlüssel mit 4 Erziehern in einer Gruppe mega gut, weil einfach wirklich immer eine krank ist. Gerade ich jetzt zum Beispiel selber Mutter, hat noch nicht mal mit mir zu tun, dass ich krank bin, sondern dass meine Tochter einfach ganz viel mitnimmt aus dem Kindergarten, sodass meine Kolleginnen dann halt zu dritt sind, ne?
Ja.
Und ja, sollte auf jeden Fall echt überall so sein, dass mindestens 4 da sind. Bei uns hängt es zusammen, dass wir zu viert sind, weil wir einfach 3 Kräfte sind, die nur 30 Stunden haben und eine Vollzeitkraft. Und wir teilen uns da ganz gut auf, haben die Stunden ganz gut abgedeckt. In der anderen Gruppe sind nur 3 Erzieherinnen und da funktioniert es auch, ne? Also wir haben, also zu viert sind wir auf jeden Fall meistens.
Na gut, und das eine ist ja, finde ich immer, es funktioniert, ne? Auch, es funktioniert ja auch oft mit 2 Kräften.
Ja, klar,
Aber es
es
ist,
funktioniert
ne?
auch mit einer.
Ja,
Aber
genau, ne? Aber die Frage ist einfach, wie und was ist dann sozusagen, finde ich, auch immer nochmal den Blick zu haben, wirklich aus fachlicher Sicht.
genau.
Was wäre so der Wunsch und was ist aber die Realität? Und das geht ja aktuell doch in vielen Einrichtungen dann leider etwas auseinander.
Ja, und es muss sich unbedingt dringend was verändern. Also es müssen mindestens 3 Fachkräfte sein. Also das ist Minimum, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, um auch individuell nochmal mit den Kindern arbeiten zu können, ne?
Ja, allein in der Eingewöhnung ist ja schon eine Erzieherin tatsächlich meistens raus. Das entsteht dann ja so in der Zeit, so in der Ankunftszeit der Kinder. Ja, du musst zu dritt sein. Es geht gar nicht anders. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, jetzt in einer kleineren Gruppe zu arbeiten. Ich habe es nur bei meiner Tochter erlebt, als sie in der Krippe gewesen ist. Da war es eine Vollzeitkatastrophe. Ich hatte da ständig irgendwelche Springerkräfte sitzen, was mich jedes Mal total erschrocken hat und mich als Mutter schon. Also meine Tochter, die war total überrollt mit der Situation, da jedes Mal wie ein Fremdes zu sehen. Ja.
Ja, war ja auch, das hat ja auch ganz viel mit Bindung zu tun, ne? Gerade so das Krippenalter auch, finde ich. Da passiert ja ganz viel auch über die Bindung einfach zu
Das
den Betreuungspersonen, ne?
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis zu eurem Podcast, zu den letzten Aufnahmen, die ihr hattet. Also Bindung, Bindung, Bindung ist da ganz, ganz wichtig. Bindung ist ein ganz großes Thema.
Und du hast es ja gerade schon selber gesagt, in der Eingewöhnung ist dann schon mal eine Kraft bei dem neuen Kind, was kommt. Wie kann ich mir das als Mutter denn vorstellen? Also ich habe jetzt mein Kind in der Krippe angemeldet und habe einen Platz bekommen. Freue mich natürlich, weil es ist ja auch in manchen Regionen sehr leicht, Krippenplätze zu bekommen, in manchen doch etwas schwieriger, einen Platz zu erhalten. Aber wir haben einen gekriegt und es soll dann losgehen. Wie bereitet ihr das vor? Was gibt es vielleicht im Vorfeld für Gespräche mit Eltern? Wie gestalten sich die ersten Tage in so einer Krippeneingewöhnung?
Ja, Eingewöhnung. Ich bin erstmal ein Fan davon, das Wort Eingewöhnung zu definieren. So kommuniziere ich das den Eltern. Einfach, dass klar ist, so wenn wir von Eingewöhnung sprechen, dann bedeutet das, dass wir unter Eingewöhnung verstehen, den Start, aber vor allem den Übergang des Kindes in eine andere Betreuung, in eine andere außerfamiliäre Betreuung. Nicht Fremdbetreuung, das wird ja nämlich immer gerne verwendet. Bin da Fan von positiver Formulierung, dass die Eltern oder Bezugspersonen, die dann eben da sind, vor Augen haben, okay, es geht um den Übergang zu gestalten von unserem Familiensystem in ein außerfamiliäres. Der Begriff Eingewöhnung hat also das Ziel, dem Kind einen guten Übergang zu ermöglichen zwischen wie wurde ich bislang zu Hause betreut und wie baue ich als Kind eine gute Beziehung zu der Fachkraft auf. Und da ist es halt einfach wahnsinnig wichtig und unabdingbar, dass die primäre Bezugsperson, die Eingewöhnung begleitet, sich genügend Zeit nimmt und uns als Fachkräfte auch gut unterstützt. Da haben wir uns jetzt immer wieder im Team drüber abgestimmt und halt auch immer wieder drüber gesprochen. Was, also so ganz viele Eltern, vielleicht kommt ja oder vielleicht ertappt ihr euch dann jetzt selber, ist das dann so, oh ja, mein Kind hat ja gar nicht gefrühstückt. Und oh, mein Kind hat ja eine andere Hose an. Was dann so die Messlatte für die Eltern ist, dass es dem Kind gut gegangen ist, den Vormittag über. Und da wäre es halt wahnsinnig wichtig, sich vorweg wirklich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle haben die Eltern in dieser Übergangszeit, dass Vertrauen einfach wahnsinnig wichtig ist, Verlässlichkeit, Orientierung und Klarheit. Das sind so vier Stichpunkte, die wir den Eltern gerne mitgeben. Vertrauen aber auch selber als Basis wichtig zu wissen, woran erkenne ich, woran ist für mich Vertrauen messbar? Was muss die Bezugsperson, die sich da meinem Kind jetzt anbietet, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, was muss sie tun, damit ich spüre, dass es meinem Kind gut geht? Mhm. Denn wenn die primäre Bezugsperson, die dabei ist, sich safe fühlt und sieht, dass das Kind gut begleitet wird, dann ist das ja schon das A und O. Denn unsere Kinder, die spüren die kleinste Unsicherheit von ihren Eltern. Und da wäre es dann ja vielleicht vorweg machbar, dass sie hospitieren, vielleicht mal besichtigen. Es gibt Erstgespräche, die vereinbart werden, wo ganz viele Fragen geklärt werden können. Und das ist halt, also für mich mit einer der wichtigsten Punkte, dass die Eltern mir gegenüber formulieren, woran erkenne ich, dass sie sich wohlfühlen oder aber auch genau in die andere Richtung unwohl fühlen. Weil, also ich, klar bin ich als Erzieherin da, aber ich werde anders mit ihrem Kind umgehen, als sie das zu Hause tun. Und das tun ja auch die anderen Erzieherinnen. Aber das ist anders.
Das ist ja auch häufig die Herausforderung, vielleicht auch für die Eltern.
Ja.
Ich habe mit einer Erzieherin gesprochen, die hat gesagt, oft gestalten wir die Übergänge auch nicht nur für die Kinder, sondern wir gestalten sie auch für die Eltern.
Ja, wahnsinnig.
Dass die Eltern lernen, da loszulassen, mitzugehen. Und wenn die Eltern es nicht schaffen, loszulassen und dieses Vertrauen aufzubauen, von dem du sprichst, dann kann auch das Kind nicht in der Einrichtung ankommen.
Nee, überhaupt nicht. Und deswegen ist das immer so wichtig, da so ein Wechselspiel zu haben zwischen woran erkenne ich als Mutter oder als Vater oder eben als Bezugsperson, dass ich den Erziehern vertraue? Also was muss geschehen, damit ich es tun kann? Was halt auch einfach mit einem selber zu tun hat. Dann halt auch weiter der Punkt Orientierung. Was brauche ich, um mich zu orientieren? damit ich meinem Kind die Sicherheit geben kann. Also lerne ich den Tagesablauf vorher kennen, kann ich die Konzeption irgendwo lesen oder das Konzept, kann ich mir vorab noch weitere Informationen holen, wer sind meine festen Ansprechpartner, an wen kann ich mich wenden, da habe ich verschiedene Themen. Ja, also Vertrauen, Orientierung. Orientierung ist halt auch wichtig, so wie starte ich in die Eingewöhnung, ne? Habe ich selber Zeitdruck? Muss ich zur Arbeit demnächst? Wie viele Wochen habe ich? Das sind so Sachen, die geklärt werden müssen. Dann Verlässlichkeit. Ja.
Was würdest du sagen mit dem Thema, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Gibt es so einen Richtwert, den ihr Eltern mit an die Hand gebt?
Nee. Also man sagt pauschal zwischen 2 und 4 Wochen. Aber es hängt ja so vom Kind ab, von der Situation. Die meisten Kinder, also ich habe 6 verschiedene Eingewöhnungen jetzt erlebt, von alles klar, wir trennen am 3. Tag, von bis zu, okay, wir sind jetzt in der 3. Woche, wir versuchen es jetzt mal, ne? Und gerade das macht es ja so schön in meiner Einrichtung. Ich liebe das so und ich würde so jedem wünschen, dass diese Erfahrungen machen zu können, dass es wirklich so individuell passiert, weil es halt wirklich mit dem Kind steht und fällt, ne? Ist es erkältet? Ist es verschnupft? Wie hat es geschlafen? Zahnt es gerade? Einjährige, die haben ja noch eine ganz andere Entwicklungsverständnis mäßig als ein 2,5-Jähriges, ne?
So. Also wirklich so dieses mit dem Kind mitschwingen können auch.
Ja,
ne?
Genau.
Im Tempo vom Kind wirklich mitgehen.
Ja. Und das Weinen auch voll okay ist, ne? Das gehört ja auch dazu, dass das Weinen total in Ordnung ist, dass das Kind sich unsicher fühlt. Das muss man sich auch einfach mal vorstellen aus Sicht des Kindes. Ich komme in eine riesige Welt mit ganz vielen anderen Kindern, mit einer anderen Lautstärke, mit anderen Gerüchen, anderen Düften. Und das ist zum Beispiel etwas, was die Eltern ja vorweg schon probieren könnten, halt herausfinden, hey, wie verhält sich denn mein Kind in so einer Situation? Zum Beispiel beim Kindertouren oder wenn sie zum Beispiel Picke vorher besucht haben, da kristallisiert sich ja schon der Charakter des Kindes heraus, ne? Und dazu Notizen machen. Okay, wenn sobald es laut wird, dann sucht es eher Nähe zu mir. Oder sobald es laut wird, alles klar, ist er mittendrin, ne? So, einfach eine kleine Notiz, dass ich als Mutter oder als Bezugsperson erkenne, ah, okay, in diesen verschiedenen Situationen verhält sich mein Kind so und so. Dann, wenn es zum Beispiel hungrig ist oder durstig ist, welche Signale zeigt es? Wir Mütter, wir erkennen das sehr sofort. Oh, ne, Hand an Mund, okay, mein Kind will stillen zum Beispiel. Sowas bei meiner Tochter zum Beispiel, ne? So habe ich an einem Handzeichen schon erkannt, dass sie mich brauchen wird. Und das habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, dass das bedeutet, okay, sie wird Hunger oder Durst haben, sie wird auf jeden Fall irgendwas wird sie sich gleich im Mund stecken. Und das war dann ja auch so. Und das sind so eine Signalliste, die habe ich dann zum Beispiel den Erzieherinnen in der Krippe mitgegeben, was total gut war, weil sie anhand dessen ja schon sehen konnten, ah, okay, das sind die Anzeichen, auf die muss ich achten. Und das kann man ja selber auch schon üben in verschiedenen Situationen.
Ne? Also würdest du tatsächlich sagen, dass man Kinder vor der Eingewöhnung eigentlich so einen Übergang auch ein bisschen leichter machen kann, wenn sie im Vorfeld auch schon mal die Erlebnisse haben, nicht nur im 1-zu-1-Setting mit Mama oder Papa oder Oma und Opa zu sein, sondern eben auch mal was erlebt haben mit mehreren Kindern, ne? Kindertouren, ja. Kinderschwimmen,
ja, genau.
Trabbelkurse, Pekip-Kurse, ne? Also dass sie das gewohnt sind und dass sie da vielleicht auch nicht ganz so reingeschmissen werden.
Also klar gibt es das auch. Meine Tochter ist zu Corona-Zeiten zur Welt gekommen, da gab es das alles nicht. Mhm. Auch jetzt muss man auch zugeben, es ist eine Kostenfrage, sowas besuchen zu können. Es ist keine Voraussetzung dafür, weil eine Krippensituation immer noch eine andere dann wiederum ist. Es ist aber schon von Vorteil, zu wissen, wie reagiert mein Kind in verschiedenen Situationen, ne? Und da reicht es ja auch schon aus, wenn man dann sagt, okay, ich organisiere mich jetzt irgendwie mit mehreren Mädels, die halt gleichaltrige Kinder haben, auf dem Spielplatz zum Beispiel und sehen, okay, wie geht das Kind mit der und der Situation zum Beispiel schon um, ne? Es ist kein Muss, es ist natürlich schön fürs Kind. Dennoch ist die Krippensituation immer noch eine andere,
Welt,
sage ich mal, ne? So.
Na, es ist ja auch nochmal eine andere Dauer, finde ich, ne? Wenn wir gucken, Kurse P-Kipp geht 90 Minuten, Kindertouren dann später ab einem Jahr oder ich weiß nicht, Babysport geht dann vielleicht 60 Minuten. Ne, das ist ja einfach auch nochmal A, eine andere Zeitdauer und B, habe ich immer nochmal meine Bezugspersonen im Hintergrund, die mit dabei sind. Ne? Ich bin ja nicht alleine, das ist ja dann tatsächlich in Krippe auch nochmal anders, wenn ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Trennungen gut funktionieren, finde ich, das ist ja auch nochmal was, was man mitdenken darf.
Ja.
Ich sage immer meinen Müttern so zum Ende des ersten Lebensjahres, das ist eine gute Vorbereitung für euch auch auf Krippe, weil ihr mal ein bisschen im sicheren Rahmen gucken könnt, wie eure Kinder sich in sozialen Begegnungen und in sozialen Beziehungen einfach auch verhalten mit gleichaltrigen Kindern. Ne? Da kann ich selber auch nochmal so ein bisschen Sicherheit gewinnen.
Ja, absolut. Und aufschreiben. Ganz wichtig, aufschreiben. Weil in der Situation ist man dann ja raus. Und wenn du dann mit der Erzieherin im Erstgespräch zum Beispiel sitzt und die dich dann halt fragt, was macht denn ihr Kind? Wie verhält sich das Kind, wenn es eine volle Windel hat zum Beispiel? Ne?
So. Ja, dann kann ich schon mal sagen.
Das. So.
Das krabbelt das immer halt in die Ecke.
So, zum Beispiel. Und versteckt sich unterm Tisch.
Alles schon gehabt.
So, genau. Ebenso. Und das vereinfacht das einfach, weil die Erzieherinnen da halt auch einfach schon hinhören können. Auch schon mal in der Eingewöhnungszeit, in dieser Kennenlernwoche, sage ich jetzt mal, schauen Sie doch mal, das haben Sie mir doch erzählt. Ne? Das passiert ja jetzt gerade. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Und das ist ja zum einen dann auch eine Wertschätzung, auch eine Sicherheit geben in Richtung Eltern. Dann, hey, okay, guck mal, ne, sie hat mir tatsächlich zugehört. Sie ist bei meinem Kind. Mein Kind ist jetzt nicht einfach irgendwer, der jetzt hier reinläuft, sondern es geht tatsächlich, bedürfnisorientiert. Das Kind wird gesehen, ne, so und fühlt sich auch gesehen, weiß dann auch was, hey, wie Moment. Bislang wusste Mama das doch immer nur, was das bedeutet. Und auf einmal diese fremde Person, die erkennt mein Bedürfnis und stillt es auf eine andere Art und Weise, als meine Eltern es bislang getan haben. Aber sie tut es, ne?
Michelle kommt und weiß auch Bescheid.
So, ich regel das.
Genau, so wird das laufen. Okay, und dann stellen wir uns vor, also wir hatten dieses Kennenlerngespräch. Ich habe mal hospitiert. Ein Tag und jetzt starten wir die Eingewöhnung. Wir waren den ersten Tag schon mal da und den zweiten Tag. Und jetzt am dritten Tag merke ich, mein Kind krabbelt, läuft, je nachdem, wie mobil das Kind schon ist mit einem Jahr, schon in den Raum hinein. Und ich sitze da jetzt so ein bisschen hilflos und weiß gar nicht, was ist denn jetzt meine Rolle als Mutter oder Vater? Was mache ich denn jetzt?
Ja, und das muss vorher klar sein. Also diese Rolle, weil, es ist einfach so enorm viel. Es gibt ja, okay, dein Kind, was du jetzt beschrieben hast, das ist ein aktives Kind, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau, das ist jetzt aktiv, das will jetzt los.
Genau, das will jetzt los. Guckt noch nicht mal, dreht sich nicht mal um, sagt, Mama, schön, dass du da warst. Ich zeig dir, wo das Loch in der Wand ist, da kannst du jetzt raus. Dann machst du das. Wenn du das Gefühl hast in der Situation und dich wirklich so planlos fühlst und das auch vorher so besprochen wurde, hey, du als Mutter spürst, dein Kind geht jetzt gerade und entdeckt die Welt und fühlt sich sicher, dann gehst du jetzt mal eben kurz auf Toilette. So, ne? Verabschiedest dich bitte aktiv von deinem Kind. Also das ist halt einfach das A und O, dass das Kind mitkriegt, okay, meine Mutter verlässt jetzt den Raum oder mein Vater oder meine Bezugsperson. Geht. Verabschiedet sich, in welcher Form auch immer, einfach ein kurzes, so, ne? Gib mir einen Namen. Mein Kind, Manuel, danke. Manuel, Hans-Dieter hatte ich gerade, aber.
Manuel Paul heißt das Kind.
Manuel Paul, genau. Manuel Paul, ich gehe jetzt, ne? Ich hole dich gleich wieder ab. Kind dreht sich um, kriegt mit, alles klar, Mama geht aus der Tür und ist dann halt, ja, Mama geht kurz auf Toilette. Schnappt vielleicht einmal frische Luft. Meistens sagen wir, dass sie bitte vor der Tür bleiben sollen. Unsere Eltern schicken wir tatsächlich ins Mitarbeiterzimmer. Die sind genau gegenüber. Und dann passt das immer ganz gut. Eltern sind meistens nervöser als die Kinder tatsächlich. Und dieses aktive Kind, das da jetzt war, spielt halt weiter. Es ist so, dass eine Kollegin dann immer mit rausgeht, bei der Mutter bleibt. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei Mutter, weil meistens die Mütter sind, die dabei sind. Und eine Kollegin begleitet die Mutter und fängt sie auf. wie lange bleibe ich denn jetzt draußen? Was muss ich denn jetzt machen? Oh mein Gott, hat er geweint? Hat er was gemacht? Hat er geweint oder hat er geschrien oder so? Macht er denn was so? Und nee, er spielt. Das ist okay. Und er beschäftigt sich jetzt im Raum so. Und, ne? Und dann werden halt weitere Fragen geklärt. Vielleicht auch schon eine Idee, wie das am nächsten Tag laufen kann. Und dann ist das auch fertig. Nach 5 Minuten, meistens noch nicht mal 5 Minuten, betritt die Mutter halt wieder den Raum und freut sich natürlich total, dass sie ihren Kind, dass sie ihr Kind jetzt abholen darf. Ne? Meistens wollen die Kinder nicht mit.
Ist ja auch ein gutes Zeichen, ne, wenn die nicht mit wollen.
Ja, total, weil sie dann wirklich auch die Gegend erkunden wollen. Aber es ist auch gut so, wenn lieber im Guten gehen, als wenn es natürlich total in Tränen aufgelöst ist, ne?
Also auch da zu gucken, wie finden wir in der Eingewöhnungsphase wirklich den Absprung für den Tag sozusagen, wenn die Kinder noch in einer Spiellaune sind, wenn sie noch fit sind, wenn sie noch Lust haben, was zu entdecken, anstatt das auszureizen bis zum Ende
Genau.
und die Stimmung kippt.
Auch da wieder die Wertschätzung zum Kind, ne? Hey, ich sehe dich. Du spielst gerade mit dem Auto. Das wartet hier auf dich. Morgen kannst du hier wieder spielen. Vielleicht noch ein, zweimal fahren lassen, aber dann noch wirklich nehmen und gehen. Damit das Kind auch koppelt. Ah, okay, Moment mal, meine Mutter hat den Raum verlassen. Jetzt kam meine Mutter wieder. Ich darf mein Spiel beenden, aber ich gehe jetzt auch wieder zurück nach Hause, ne? Also diese Kopplung ist halt wahnsinnig wichtig. Dabei ist dann aber auch wichtig zu erwähnen, dass die Eltern dann auch wirklich gehen. Das ist dann ja meistens so, ja, und wie machen wir das dann morgen und so? Weshalb wir für uns entschieden haben, okay, es geht immer eine Kollegin mit raus, wenn es der Personalschlüssel natürlich erlaubt, dass die Fragen schon vorher geklärt sind. Ne? Und meistens machen wir dann so, nee, morgen findet dann die Wiederholung statt von derselben Situation. Ihr kommt jetzt erstmal an, ihr guckt euch das hier an, wir schauen, welcher Start morgen ist und dann, gucken wir, wann du den Raum verlässt. So, ja.
Okay. Ja, und da hatten wir jetzt ja so ein ganz aktives Kind. Wie ist das, oder was ist meine Rolle als Bezugsperson, wenn ich ein Kind habe, was vielleicht da, also für das die Situation sehr herausfordernd ist, sich von mir zu lösen und sich mich darauf einzulassen, dass da jetzt, dass Michelle da jetzt ist und Michelle sich als Bindungsperson anbietet. Was ist da meine Rolle als Eltern? Wie kann ich es meinem Kind da leichter machen oder es unterstützen? Und wo sollte ich mich vielleicht auch als Elternteil zurückhalten?
Also zurückhalten gar nicht. Das sagen wir halt auch ganz klar, weil es macht keinen Sinn, sich zurückzuhalten, wenn ihr bis zu dato, bis zu diesem Punkt immer alles gemeinsam erlebt habt, alles gemeinsam aktiv erkundet habt und dann genau in der Situation passiv bleiben. Das ist halt voll konträr zum Safe Base sein fürs Kind, ne? Ja, also vorweg wieder diese 4 Punkte, ne? Vertraue ich der Einrichtung? Sind meine Anspruchshaltung, sage ich jetzt mal, geklärt, sind sie besprochen? Wie ist meine Haltung zum Team? Ich bin zwar unsicher, weil ich sehe, meinem Kind geht es nicht gut, aber trotzdem habe ich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, hey, ich habe gesehen, die Erzieherinnen gehen hier liebevoll mit den Kindern um. Ne? Also das wäre eine schöne Ausgangssituation für die Kinder in, ja, die es ein bisschen mehr brauchen. Und da ist es halt wirklich wichtig, aktiv den Raum mit dem Kind gemeinsam erkunden. Da hinten ist die Bauecke. Also wir sprechen von Tag 1 jetzt, ne?
Ja, genau.
Was mehr Nähe braucht. Das Kind bewegt sich mit der Mutter an der Hand durch den Raum. Die meisten Kinder krabbeln auch noch, ne? Die sind noch gar nicht so mobil, dass sie schon laufen können. Das heißt, Vater und Mutter sitzen mit daneben und bieten sich mit an. Wir haben natürlich besonderes Spielzeug, was natürlich besonders lockt, ne? Glöckchen, Musikinstrumente, Bälle. Idealerweise haben wir ja vorher im Erstgespräch geklärt, was mag das Kind gerade gern? Puppenwagen, was weiß ich, all sowas. Anbieten, anbieten, anbieten. Und da ist es auch nicht so, dass ich mich zum Beispiel ins Sichtfenster werfe, sondern eine von uns immer wieder sich anbietet, und das Kind selber entscheidet, okay, zu wem gehe ich jetzt? Und so, wenn das Kind jetzt mich auserkoren hat, dann bin ich natürlich die ganze Zeit in der Nähe und ich unterhalte mich immer aktiv mit den Eltern. Und wenn Smalltalk ist, wenn es nur darum geht, hey, wie war euer letzter Urlaub? Also, dass da wirklich ein Austausch stattfindet, dass das Kind sieht, hey, Mama unterhält sich mit dieser Frau, ne? Die hört ihr zu, die beschäftigt sich aber auch mit mir. Also, dass das Kind wirklich uns kennenlernt, die Abläufe kennenlernt, die Räumlichkeiten, die Lautstärke, welche Möglichkeiten hat es, sich zu beschäftigen? Und so zieht es sich dann dahin. Und es ist so, dass wenn die Eltern oder nein, wenn die Kinder spüren, dass die Eltern unsicher sind, da reicht es ja nur schon aus, ja, ich weiß, ich habe so ein, ich sag's jetzt mal, darf ich es böse sagen?
Ja, wir sind ja unter uns.
dass es diese Heule-Kinder gibt, ne? So Heulis.
Ja.
So, und da sagen die Eltern ja auch dazu. Also ich habe ein Heuli und ich weiß gar nicht, was ich dazu machen soll, ne? So, und er weint immer oder sie weint immer. Und ne, Manuel, wir haben ja Manuel, ne? So, Manuel weint immer. Er kann, also er weint, ob er bei Papa ist, bei Oma ist und er braucht bestimmt locker 10 Minuten. Also wenn wir jetzt eine Trennung machen, dann müssen wir das schon 15 Minuten machen, weil er braucht immer 10 Minuten, um sich zu beruhigen. Dann ist das eine wichtige Information für mich, ne?
Mhm.
Weil ich dann weiß, okay, dieses Kind ist gefühlt stark und braucht auf jeden Fall intensive Beschäftigung dann, in welcher Form auch immer. Aber die Mutter ist d'accord damit, ne? Und viele Eltern können ja die Tränen ihrer Kinder nicht aushalten, weil sie dann hören, hey, mein Kind hat einen Trennungsschmerz. Ja, der darf sein, das ist total okay. Denn du lässt mich ja hier gerade alleine. Einem selber geht es ja auch so. Also wenn ich hier regelmäßig ausmiste und dann wieder irgendwie so ein Erinnerungsstück in der Hand habe und denke, oh wow, ey, das trifft mich jetzt, ne? Das, boah. Aber weißt du was? Das klaut mir hier Platz und das belastet und das will ich nicht, das schmeiße ich jetzt mal weg. So, dann ist da ja auch dieses Zuppen im Herzen. So, das darf ja auch sein. Wichtig ist, dass die Kinder keine Schwierigkeiten mit dem Getrenntsein haben. Und
ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ja. Weil das ist ja auch. Das ist ja wirklich ganz oft bei Eltern ein Unsicherheitsfaktor. Also ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, ne, egal ob jetzt das Kind was sofort los will, wo wir relativ schnell vielleicht die erste Trennung erleben oder auch zeitlich einfach die Zeitfenster relativ schnell größer werden, in denen ich als Elternteil weg bin, oder ob es ein Kind ist, was vielleicht doch ein paar Tage länger braucht, bis es zur Trennung kommt. Aber das ist ja etwas, wovor ganz viele Eltern, was so der Sorgenpunkt ist, ich gehe dann und dann weint mein Kind. Ja. Und da wirklich nochmal zu sagen, das eine ist das Weinen, weil es ist Trennung und es ist Trennungsschmerz. Mhm. Und uns als Eltern fällt es ja auch nicht leicht zu sagen, tschüss, ich gehe jetzt. Ne? Wir haben ja vielleicht auch einen Trennungsschmerz, genau. Dass wir jetzt unser Kind in einer außerfamiliären Betreuung haben, auch wenn wir ein gutes Gefühl haben zu den Erzieherinnen, zu der Gruppe. Ne? Dass das sein darf und auf der anderen Seite aber genauso zu sehen, was es eben nicht sein sollte, ist, was du nämlich genau gesagt hast, ein Problem mit dem getrennt sein haben oder vielleicht einfach noch gar keine Bindung aufgebaut haben.
Ja, genau.
Und ich muss da bleiben, ne? Sondern wirklich zu sehen, es ist Bindung da, es ist der Trennungsschmerz.
Und da ist halt Regel Nummer 1, da kann halt 10-mal die Erzieherin sagen, also Frau sowieso, Frau ab hier, ne? Also ihr seid ja so eng, also sie sollten schon rausgehen jetzt, ne, so damit wir mal vorwärts kommen. Nein, auf keinen Fall. Und wenn sie Sitzfleisch kriegt und sagt dann, nö, ich sehe, meinem Kind geht's nicht gut, hier passt noch was nicht und ich unterstütze mein Kind, ich stehe für mein Kind ein. Egal, ob wir Druck haben als Erzieher oder sie Druck als Mutter, weil sie schnell zur Arbeit muss, in dem Moment ist ja dieses Safe Base sein wahnsinnig wichtig fürs Kind. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel, diese Vertrauen, wie fasse ich Vertrauen zu den Erzieherinnen? Halte ich das aus, dass meine sichere Bubble, die ich bislang zu Hause hatte, übertrage in eine außerfamiliäre Betreuung, dass diese Frauen jetzt anders mit meinem Kind umgehen, aber trotzdem Sicherheit ausstrahlen? So, Eingewöhnung ist nicht nur für Kinder da.
Das können wir beide ja auch aus Erfahrung sagen.
Absolut. 1:1. Klar.
Und das ist ja auch so wichtig, dass das eben mitgedacht wird. Es ist nicht nur das Kind und es sind nicht nur die Betreuungspersonen, sondern es ist, ich hole eine ganze Familie ja da auch einfach ab, ne? Und für eine ganze Familie ändern sich Tagesabläufe, ändern sich Strukturen.
Ja. Total.
Ist wieder ein Stück loslassen.
Mhm. Ne?
So.
Ja.
Und ich glaube, dass auch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich glaube, dass ein ganz großer Teil davon auch einfach Transparenz ist des ErzieherInnen-Teams.
Ja.
Ja. Wenn ich transparent bin, wenn ich Rückmeldung gebe über das, was gut war, über das, was vielleicht auch herausfordernd gewesen ist.
Ja, genau.
An einem Tag, dass ich damit Eltern einfach auch gut abhole und denen so Sicherheit gebe, die vielleicht einfach auch erst wachsen darf.
Ja, und dann nochmal, also wie gesagt, ich bin halt ein Fan von diesen vier Überschriften, ist halt wirklich das A und O herauszufinden, was muss ich wissen oder hören, welche Klarheit, welche Orientierung brauche ich, damit dieses Vertrauen für mich messbar ist. Ne? Ja, ich habe auch Mütter schon erlebt, also damals in der Vergangenheit noch in meinen ganzen anderen Jobs, ja, wo es dann halt immer wieder Thema war, dass das Kind, keine Ahnung, ein Loch in der Hose hat, ne? Warum ist das so? Warum sieht er so aus? Und warum hat er keine vernünftige Hose an? Weißt du aber, dass ich vor einer Stunde mit einem Kind ins Auto gestiegen bin, das eine heile Hose hatte, er aber während dieser Stunde Autofahrt Langeweile hat und diese Hose aufgeschnitten hat, weißt du, so, darüber wird dann halt gar nicht mehr geredet.
Da reden wir jetzt über ältere Kinder.
Ja, genau. Ich habe vorher in der Jugendhilfe gearbeitet, ja. Ja, ja. So, und dann musste ich mich halt rechtfertigen, warum ich mit einem Kind da ankomme, das eine kaputte Hose trägt. So, und dann habe ich dann gesagt, ja, weißt du, das würde ich auch gern wissen wollen. Kind, erklär's mal, warum ist die Hose jetzt kaputt, ne? So, und daran hat sie mich halt gemessen, sage ich jetzt mal, in der Situation. Aber dass er mit dem Auto saß, dass er überhaupt mitgekommen ist zu diesem Termin, dass da überhaupt eine Bereitschaft war, sich mit der Mutter zusammen an den Tisch zu setzen und mal zu besprechen, hey, wie sieht denn unsere Zukunft aus? Und dass dieses Ganze drumherum, das ist so wahnsinnig viel und wichtig, wo dann halt immer wieder abgesteckt werden muss, okay, woran messe ich, dass es meinem Kind gut geht? Was brauche ich von den Erzieherinnen? Und da ist dann halt auch wahnsinnig wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzufangen, ne? Weil wenn ich dann in einem Tür- und Angelgespräch erwarte, Informationen zu bekommen, dann muss man da leider mit rechnen, dass man halt nur kurze, knappe Antworten kriegt, die einem dann theoretisch sogar auf den Schlips treten könnten, weil es halt nur eine kurze, knappe Antwort ist, ne?
Tür- und Angelgespräche vielleicht ganz kurz, für die noch gar keine Krippen und Berührungspunkte haben, das sind die Gespräche, wenn ich mein Kind morgens bringe oder mein Kind abhole, wenn wir mal kurz so 2-3 Minuten vielleicht haben, um die wichtigsten Fakten und Infos des Tages auszutauschen. So würde ich es mal beschreiben. Ne? Für alles, finde ich, was du auch sagst, was darüber hinausgeht, wo es vielleicht wirklich auch nochmal darum geht zu sagen, was brauche ich eigentlich, was wäre mir wichtig oder auch von anderer Seite, da macht es ja immer Sinn, nochmal wirklich terminiert zu gucken, wann passt es, wann haben wir mal ein bisschen mehr Zeit, um uns da auch intensiver austauschen zu können.
Ja, oder auch andere kurze Wege, Zettelchen schreiben. Also wirklich ganz oldschool. Ein Informationszettel, hey, hat heute Nacht schlecht geschlafen, bam, 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 ne? Und einfach mit reinlegen. Dann haben wir die Möglichkeit und wir selber ja auch zurück, dass wir dann zum Beispiel einen Brief zurückschreiben oder so, ne? Oder man kommt eine Viertelstunde vorm Abholen, so dass das Kind einen nicht sieht und holt einen raus. Also es gibt unheimlich viele Wege und Möglichkeiten, da auf jeden Fall an Informationen zu kommen und sich auszutauschen. Ja, so, dann habe ich jetzt Manuel aber da, der sich nicht von Mama trennen lassen möchte.
Ja, der findet das nicht so gut.
Nee, gar nicht. Da gibt es dann ja auch wieder 100 Möglichkeiten. Wir können das ziehen, je nach Situation der Mutter. Okay, wie viel Sicherheit braucht er noch? Wie gesagt, es gibt Kinder, die brauchen 3-4 Wochen, bis sie das erste Mal eine richtige Trennung zulassen, wo die Mutter aber auch ganz klar gesagt hat, ich habe Zeit, ich brauche diesen Druck nicht, dann machen wir das halt jetzt 3 Wochen. Ich habe eine Freundin, das darf ich auch erwähnen, das finde ich auch schön von ihr, dass sie mir das erlaubt hat, da hat es über 12 Wochen gedauert, weil halt einfach nichts gepasst hat in dieser Eingewöhnung. Also weder die Erzieherin, die sich ihr Kind ausgesucht hat, die haben halt einfach keinen Nenner gefunden, keinen gemeinsamen Nenner. Da musste dann immer wieder über Dritte kommuniziert werden. Und das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch okay. Man muss sich nicht grün sein oder so. Ne? Man hat da ja nicht eine neue beste Freundin sitzen oder so, sondern eine Fachkraft, eine gute, qualifizierte, hoffentlich qualifizierte Erzieherin oder Sozialassistentin, Sozialpädagogen, also das ist ja das Nächste. Dieses Fachkräftefenster, das hat sich ja total geöffnet, ne? Es gibt ja so viel Möglichkeiten jetzt, die mit unterschiedlichem Wissen in Krippe, Kindergarten kommen, junge Kolleginnen, ältere Kolleginnen, und da muss man halt auch einfach schauen, okay, mit wem passt es? Und das ist auch voll in Ordnung, das ist okay. Und sie ist dann umgestiegen und hat ihren Mann gebeten, die Eingewöhnung zu übernehmen. Und das hat dann recht schnell geklappt. Ja. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, Bezugspersonen zu wechseln, wenn es tatsächlich schwieriger ist fürs Kind. Es gibt Möglichkeiten, von Abschiedsritualen, dass man das etabliert, dass das Kind was mitbringt von zu Hause, zum Beispiel eine Aufgabe, die man zu Hause anfängt, ein Bild zu malen. Also je nachdem, was das Kind jetzt halt gerne mag, ne? Vielleicht baut es ja gerne gerade mit Legostein oder hier mit diesen Duplosteinen. Dann nimmt man halt 4, 5 Steine mit und dann hier, schau mal, das kannst du mit Michelle jetzt weiterbauen. Ne, das haben wir doch zu Hause angefangen. Dann wird geweint, natürlich, weil es doof ist, dass Mama geht. Aber er hat dann halt diese Aufgabe und macht das dann halt zum Beispiel mit mir zusammen. Ne? Also das gibt's auch.
Also wegzukommen von dem Blick vielleicht, den viele noch so haben, in der Eingewöhnung sitzt der Elternteil auf dem Stuhl am Rand und guckt zu und ist sehr passiv, sondern hin dazu, dass wir heute soweit sind zu sagen, entdeck aktiv mit deinem Kind, wirklich sei aktiv dabei, geh aktiv mit deinem Kind auch auf die ErzieherInnen zu, guck dir den Raum an, entdeck alles zusammen und dann irgendwie kann ich gucken, wo ich mich Stück für Stück als Elternteil auch dann zurücknehmen kann, im Tempo meines Kindes und in Absprache mit dem ErzieherInnen-Team. Ja.
Und dann, wenn man selber spürt, okay, mein Kind fängt jetzt an, seinen Radius von mir zu erweitern, dann anfangen, sich passiv zu verhalten. Dann halt auch langweilig sein im Raum, ne? Und das hast du ja vorhin so schön beschrieben mit, ich komme mir hier total planlos vor, weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Wenn dieses Gefühl aufkommt, läuft alles richtig.
Okay, also wir warten auf das Gefühl.
Es ist wirklich so, weil dann auch, also tatsächlich ist es dann auch so, dass die anderen Kinder dann auf einmal kommen, gerade wenn natürlich Väter die Eingewöhnung begleiten, dass du dann voll das Highlight der Truppe bist, ne? So, hey, da sitzt wer anders und dann bringen sie Spielzeug und beschäftigen einen, dann bringen sie einen Becher und dann wollen sie dich mitnehmen, weil die ja sehen, du langweilst dich, ne? So.
Wie sozial eigentlich von den
Toll,
Kindern, ne?
Es ist wirklich großartig.
Okay, und das haben wir und eigentlich sind wir ja ganz zufrieden, weil egal, ob welchen Typ Kind wir jetzt haben sozusagen oder wie sich unser Kind zeigt, finden wir, das läuft ganz rund. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich denke so, da gab es jetzt eine Situation, da habe ich jetzt irgendwie gerade ein ungutes Gefühl oder das hat mich verunsichert als Elternteil. Mhm. Wie kann ich gut auf euch als ErzieherInnen-Team zugehen, dass wir in einem konstruktiven Gespräch sein können. Also was macht es euch leichter? Und wo ist vielleicht auch in meiner professionellen Rolle, ich meine, wir sind alle nur Menschen, das Gefühl, dass ich auch denke, so, nee, so gerade nicht. Was würdest du sagen, was ist da wichtig im Kontakt miteinander in solchen Situationen?
Also auch da individuell. Also es gibt halt solche und solche Situationen. Es gibt solche und solche Mütter. Es gibt Väter auch genauso. Also nicht jeder kann ja benennen, was er sieht. Mhm. Und ich zum Beispiel, ich bin sehr schnell heraus, also auch in der Eingewöhnung, als mir da was missfiel, habe ich es direkt angesprochen. Da habe ich gar nicht erst gewartet, dass ich rauskomme oder so, sondern gesagt, Moment mal. Da ging es darum, dass sie meine Tochter direkt wickeln wollten, wo für mich halt einfach klar war, nie, auf kalt, das war dritter, vierter Tag oder so. Da habe ich einfach eine Grenze gezogen, weil ich das nicht wollte. Was aber okay war in der Situation, das hat sie auch direkt bestätigt, das war gut. Dann wiederum gibt es aber wieder die Möglichkeit eben, wenn die Mutter rausgeht, dass sie dann halt eben anspricht, mit der anderen Erzieherin, die den Raum ja mit ihr verlässt, genau das zu thematisieren. So, hey, da war jetzt eine Situation, die bereitet mir Bauchschmerzen, also so möchte ich nicht, dass mit meinem Kind gesprochen, umgegangen wird oder das direkt gemacht wird. Dann kommunizieren die Erzieher natürlich nochmal auf schnelleren Wegen, da geht es ja über Blickkontakte schon ganz viel, ne? Gerade wenn man eingespielt ist im Team. Oder halt eben auch direkt in der Situation. Und das ist halt einfach das A und O, wirklich direkt ansprechen. So, und wenn mein Kind jetzt gerade da beschäftigt ist, haben Sie mal eben 3 Minuten für mich, können wir da mal eben drüber sprechen? Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann ziehe ich mich halt raus als Erzieherin, weil auch wenn sich das Kind jetzt an mich gerade gewöhnt, soll es ja auch den Kontakt zu den anderen Frauen, Männern kennenlernen, die halt mit mir zusammen im Team arbeiten, ne? Und dann ist das auch okay, dass das Kind sieht, dass ich mit der Mutter eben rausgehe. Sie verabschiedet sich und dann sprechen wir da eben drüber. Oder eben offiziell Termin, wenn man aber feststellt, nee, ich kann das jetzt nicht ansprechen, es fällt mir schwer, ich habe da eher Bauchschmerzen, aufschreiben. Wirklich aufschreiben. Wir sind Fans von ganz oldschoolen Möglichkeiten. Den meisten fällt es ja leichter, was aufzuschreiben, anstatt es zu formulieren und zu sagen, ne? Ja, und dann kann man darüber sprechen. Und da findet man immer sofort direkt einen Zeitpunkt. Das ist wichtig. Gar nicht erst mit nach Hause nehmen, sondern direkt aufschreiben, notieren, dass darüber gesprochen wird.
Und das, was ich meinen Schülern, ich meine, das sind ja nun auch Heilerziehungspfleger, sind ja durchaus auch mal die ein oder anderen, die davon in der Krippe und im Kindergarten nach der Ausbildung sozusagen ihren Platz finden. Und das ist das, was ich denen auch immer sage, zum einen auch nochmal mitzudenken, was ist Elternseite eigentlich, ne? Für die ist ja so ein bisschen gerade Krippe auch so eine Blackbox manchmal, weil die Kinder einfach noch gar nicht so sprachlich in der Lage sind, zu erzählen, was sie da erleben.
Ja, genau.
So. Und das andere ist aber, finde ich, trotzdem auch für Eltern zu sagen, ich kann die Dinge auch wertschätzend sagen. Also selber zu gucken, ich habe das gesehen, mir ist das aufgefallen, das macht mir ein ungutes Gefühl und das kann ich und soll ich auch auf jeden Fall benennen.
Ja.
Aber ich muss das nicht als Vorwurf machen.
Ja.
Ne, das jetzt, weil das ist ja manchmal auch schwierig dann für so einen Start. Sollte für eine Fachkraft reflektiert werden können, aber das kann ja auch durchaus mal schwierig sein.
Genau, also da sagst du halt, was wichtig ist, halt Fachkraft. Aber wie viel Eltern, die wir tatsächlich bei uns haben, auch in den Kursen oder so, sind tatsächlich vom Fach, sage ich jetzt mal, die dann auch tatsächlich nicht schaffen, so wertschätzend mit einem zu reden. Und das hatte ich ja vorhin in dem Nebensatz erwähnt, dass das wichtig ist, diesen Zeitpunkt abzufangen. Wann rede ich dann mit der Erzieherin über sowas, ne?
Ja.
Weil in dieser Trennungsphase und wenn ich dann wieder den Raum betrete und dann sage, und jetzt haben Sie noch mal einen Moment mit mir, obwohl ich ja eigentlich hätte mit meinem Kind gehen sollen, dann gibt es ja diese Möglichkeit nicht. Mit nach Hause gehen soll sie aber auch nicht mit dem Thema, weil das verschwert, also das verhärtet ja direkt. Eine kleine Situation reicht ja meistens schon aus, weil das Kopfkino dann ja direkt aktiviert wird. Und viele Eltern schaffen es ja gar nicht, wertschätzend zurückzumelden. Das geht ja gar nicht. Also weil du.
Ich bin ja sehr, du bist ja immer emotional da drin.
Ja, genau. Immer.
So, ja.
Und die manche, also klar, also ich habe eine Freundin, die geht dann da halt und ja, mein Gott, das sind Kinder. Ne? Und ich habe noch eine andere Freundin, die dann ganz klar sagt, ey, das ist mein Baby, ne? So.
Ja, aber so unterschiedlich, ne? Das ist ja auch diese Vielfalt, so unterschiedlich sind wir und so unterschiedlich verhalten wir uns einfach.
Ja,
auch
genau.
Dann, ne?
Und da geht es nicht immer wertschätzend. Und das, vielleicht kann man sich so als Satz mitnehmen, so, hey, darf ich.
Aber ich muss auch nicht beleidigend sein. Das finde ich trotzdem, es muss auch nicht beleidigend
Nein,
sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Auch grenzüberschreitend, also das merkt man ja auch ganz schnell, ne? Und aber anhand dessen merkt man ja auch eigentlich ganz gut, okay, wie ist die Beziehung zu der Mutter jetzt gerade tatsächlich oder zu dem Elternteil? In solchen Nebensätzen schwingen ja meistens mehr Sachen mit. Und meistens spürt man das auch. Und das ist halt das A und O, das Bauchgefühl, Intuition, da wieder hinzuhören, da wieder dem Bauch zu vertrauen und zu sagen, hey, okay, was will mein Bauch mir jetzt eigentlich sagen? Weil der Kopf, der denkt sich was zurecht, ne? Wir sind ja alle Theoriemenschen, sage ich jetzt mal. Wir haben alle unsere Werte und Normen mitgekriegt. Unser Kopf, der schafft es ganz schnell, da irgendwie eine Erklärung für unser Gefühl zu bekommen. Und manchmal ganz genau das pure Gegenteil sein, ne?
Ja.
Und man hat
ja, absolut.
Deswegen ist es total wichtig, das sofort anzusprechen. Und entweder direkt in der Situation, und das hat dann auch nichts mit auf den Schlips treten oder so zu tun, sondern so, hey, da war jetzt was das gefiel mir nicht. Weil das Kind wird es ja auch spüren. Oh, Mama verändert sich gerade ihre Körpersprache und irgendwie ist sie gerade anders und, ne?
Oder auch zu sagen, mir ist das aufgefallen. Was ist denn die Idee dahinter, dass ihr das so und so macht? Ne? Einfach auch wirklich zu
hinterfragen.
Gucken. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie kann ich Vertrauen aufbauen, auch zum Team? Ne? Was brauche ich da? Okay, ich habe das nicht. Das ist für mich nicht klar. Ich frage einfach mal. Ne? Ja, ganz
genau, entweder
wichtig.
Die Situation hinterfragen oder tatsächlich bei sich bleiben. Hey, mir geht's gerade nicht gut damit. Ne? So. Und nicht, boah,
ja,
was machst du da jetzt mit meinem Kind und wirst zum Hirsch da? Ne? So. Aber auch das schon erlebt. Also.
Es gibt ja nichts, was
so.
Es nicht gibt. Ne? Und dann noch ein Aspekt, der ja auch oft, finde ich, jetzt haben wir ja viel schon darüber gesprochen, was passiert im Vorfeld, wie ist das eigentlich in der Eingewöhnung, was ist meine Rolle, wie kann ich mein Kind vielleicht auch vorbereiten auf die Eingewöhnung oder auf diesen Schritt dann in die außerfamiliäre Betreuung zu gehen. Wie ist das eigentlich, wenn ich noch stille? Muss mein Kind abgestillt sein?
Nee, nee, nee. Ja, also ich habe die Frage ja gelesen, sage ich mal. Und also meine direkte Intuition, mein Bauchgefühl direkt davor ist halt, also dass ich diese Frage halt auch mega übergriffig finde, muss ich sagen. Als Person, Mensch, so als ich selbst stillende Mutter, weil ich finde, die Stillbeziehung zum Kind hat halt keinen zu interessiert. Das ist meine Sache, es ist mein Kind, es ist mein Körper. Und deswegen muss diese Frage auch eigentlich nicht sein, weil wenn jetzt der Vater nämlich in diesem Erstgespräch wäre und er hat ja auch andere Strategien, Koregulierungsstrategien, sage ich jetzt mal, zum Kind aufgebaut über die Monate und Jahre teilweise. Und ich kann aus fachlicher Sicht als Erzieherin, erlebe ich es ja jetzt auch, dass es Kolleginnen gibt, die verunsichert sind, weil sie natürlich wissen, oh, pff, ja, kann ich ja jetzt nicht machen. Also, um die Frage zu beantworten, nein. Abstillen, nein. Sowieso nicht, weil es ja eine neue Sache gibt. Es gibt eine neue Situation, Veränderung. Wenn Thema Abstillen für einen selber Thema wird, dann am besten, wenn das Kind eingewöhnt ist, direkt vorweg oder währenddessen ist es halt nicht zu empfehlen. Und für die Fachkräfte selber ist es eine Information, die man eigentlich nicht beantworten muss. Kann man natürlich, wenn man da gerne offen mit umgeht, was ja auch in Ordnung wäre an der Stelle. Aber ja.
Das ist doch eine schöne, klare Antwort. Findest du?
Ich finde, ich druck's jetzt gerade voll rum, weil ich gar nicht weiß, wie ich das sagen soll.
Nee, aber du hast doch eigentlich sehr klar gesagt, nein, muss ich nicht. Gerade wenn ich, und das ist ja schon echt für viele ein Thema, gerade wenn mein Kind vielleicht auch vor, also noch vorm ersten Geburtstag eingewöhnt wird. Ne? Wir haben ja durchaus Kinder, die auch mit 8 Monaten, mit 7 Monaten schon in die Krippe gehen. Und da ist ja ganz oft diese Unsicherheit, gerade wenn es das erste Kind ist, was ich stille noch, wie soll das werden? Kann ich eine Flasche hingeben? Kann ich überhaupt mein Kind anmelden in der Betreuung? Aber eigentlich muss ich wieder arbeiten. Das ist ja dann auch oft so eine Zerrissenheit. Und da ist es doch schön zu sagen, okay, nee, eigentlich habe ich, da gibt es eine klare Position zu, nein, muss es nicht. Das schließt sich nicht aus. Und das ist ja eine Sicherheit, die Eltern dann auch mitnehmen können.
Ja, unbedingt. Und sie brauchen es auch. Also der Vater, der findet ja auch Wege, das Kind zum Schlafen zu bringen. Und das ist halt die Strategie der Mutter und des Kindes. Also das ist ja, was eine ganz andere Ebene so, ne? Und dass die Erzieher dann natürlich hinterfragen, so, okay, was hat es denn für Einschlafstrategien oder so, dann ist es auch wichtig, das zu sagen, natürlich. Ne? Und also welche Strategien es hat. So, aber es muss nicht abgestellt werden. Und auch wenn die dann die Augen verdrehen und sagen, ach echt, jetzt immer noch oder so, dann ja, jetzt immer noch. Und dahinter zu stehen und auch wirklich dafür einzustehen und zu sagen, ja, und ich werde es auch nicht verändern. Ihr werdet euch halt.
Und für uns ist es stimmig, ne? Genau. Für uns ist es stimmig als Familie, als Mama, Kindpaar. Ja.
Und ihr werdet einen Weg finden. Also beim Papa hat er es geschafft, bei der Oma hat er es geschafft zum Beispiel. Und ihr werdet auch einen Weg finden. Ob nun in der Karre, tragend, liegend, mit Fläschchen, ohne Fläschchen, mit Nucki, ohne Nucki. Das muss man dann halt experimentieren, ne? Und das ist auch voll okay. Das ist unser Job.
Und da seid ihr ja, ich wollte gerade sagen, da seid ihr ja auch kreativ genug, ne? Ja, total.
Und also es hindert ja keiner, die Fachkräfte, also doch, Personalschlüssel kann ein Grund sein. Aber das Kind mit in die Karre zu nehmen, also meistens gibt es Krippen zumindest, dass sie einen Kinderwagen haben, und dann im Garten hin und her spazieren. Und dann schlafen die meisten Kinder ja schon ein, frische Luft, die ganzen Eindrücke. Und also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, schöne Möglichkeiten auch fürs Kind, die halt einfach Sicherheit bringen, ne? Ja.
Ja, wo ich das Kind einfach nochmal anders abhole, als das dann die Mutter macht, was du auch gesagt hast. Ja.
Also ich bleib jetzt so beim Schlafen, entschuldige, weil meistens die Stillfrage halt kommt in Kombination mit Einschlafen, mit dem Mittagsschlaf in der Krippe, ne? Deswegen.
Ja, und da können wir ja auch gleich mal bleiben. Mein Kind schläft ja echt schlecht ein, ne? Manuel, der schläft ja gar nicht gerne. Das kann ja nichts werden bei euch. Da kann der ja nicht schlafen. Wie soll denn das gehen? Was sind deine Erfahrungen? Ah,
warten wir mal ab. Ne? Nehmen ihn jetzt erstmal mit, darf er sich sein Bett erstmal anschauen und vielleicht bringst du noch mal ein Bettwäsche mit von zu Hause oder einen Schlafsack, je nachdem, was er gewöhnt ist von zu Hause. Ne? Bringst du halt alles mal mit, vielleicht ein Kuscheltier, ein Schnuffeltuch, ein T-Shirt von dir, was nach dir riecht oder nach Papa, was nach zu Hause riecht und was wir denn mit ins Bett legen können. Und irgendwann wird er auch hier schlafen. Das ist der Vormittag so voll gepropft. Und wenn es so eine halbe Stunde Powernap ist, ist auch das okay. Also, ne, die anderen Kinder, der sieht da ja auch, dass sie mit ins Bettchen krabbeln.
Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kenne das so aus Krippen, dass dann ja auch teilweise da was ritualisiert ist mit so einer Schildkröte, die so ein Meeresrauschen an die Decke projiziert. Und dann wird vielleicht noch irgendwie ein Lied gesungen
Süß.
oder irgend, ne? Bei dem Kind, wo ich weiß, das ist unruhig, sitze ich daneben und streichel das vielleicht noch mal ein bisschen oder so, ne? Gerade in der
Ja.
Anfangszeit. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, wie Krippen die Einschlafsituation gestalten können und dann auch zu gucken, was brauchen die Kinder eigentlich, ne? Brauchst du das Schnuffeltuch, brauchst du den Nuki,
Ja,
brauchst du das
genau.
Kuscheltier? Ne? Wie kommen wir gemeinsam in dem Raum an und dann zur Ruhe? Das ist ja nicht alle rein da und
Nee,
Licht
also
aus.
da fängt es halt an, so wie ich es halt eben gerade grob erzählt habe, ne? Erstmal den Raum kennenlernen, das Bett
Ja.
kennenlernen, erstmal wissen, so, hey, was machen die denn jetzt alle hier, ne? Und da handhaben wir das ähnlich so, dass dann halt eben die Abholung des Kindes nach dem Mittagessen eben passiert. Er halt mitkriegt, so Manuel jetzt, ne, kriegt halt mit, okay, es werden jetzt alle Kinder umgezogen, je nachdem, wer da halt was jetzt braucht. Und dann flitzt er mit in Schlafraum, guckt sich den an, wird dann aber von Mama abgeholt oder von Papa. So. Und die wollen dann meistens gar nicht mit, die wollen dann ja auch bleiben. Und wenn das so der Punkt ist, dass sie sagen, nee, guck mal, hier ist mein Bett, ne? Und auch Kinder, die noch nicht richtig sprechen können, deuten es ja trotzdem. Man sieht ihnen ja auch an, dass sie müde sind und sich darauf einlassen. Dann lassen wir die auch. Und meistens ist es tatsächlich so, dass sie den Vormittag gar nicht so lange schaffen und in der Karre oder bei uns dann auch einschlafen, ne? Auf dem Arm. So, und dann ist das erste Einschlafen einfach passiert. Ne? Ja, genau.
Yay!
So, dann.
Aber das ist ja oft einfach auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt für die Eltern, ne? Zu sehen, das ist nicht ein und jetzt machen wir schlafen, sondern auch das ist genau wie
Es wird
alles
erkundet,
andere
entdeckt, herausgefunden.
ein
Genau.
Prozess, ne?
Ja.
Ja, genau.
Und was
Sehr
und
schön.
ganz wichtig, weil vorweg hast du ja gesagt, ja, zu Hause macht er immer, zu Hause ist nicht die Krippe und die Krippe ist nicht zu Hause. Wir haben ganz viele, also die Essenssituation, die Eltern, wenn die Fotos manchmal sehen in den Portfolios, dass das Kind da am Tisch sitzt mit einer Gabel in der Hand und der Teller noch immer voll mit Essen ist, kann ich das manchmal gar nicht glauben. Die denken, dass das gestellt ist, aber ist es nicht. Die essen einfach anders in der Krippe. Das ist so. Klar begreifen sie das Essen da auch und oder verhalten sich halt auch ähnlich natürlich wie zu Hause. Aber in dieser Gruppe, in dieser Dynamik und ja, in dieser Krippengruppe ist es einfach anders als zu Hause alleine mit Mama. Das ist einfach so.
Ich glaube, das können alle, die schon größere Kinder haben, die vielleicht schon mal eine Krippen- oder Kita-Eingewöhnung durchlebt haben, absolut so bestätigen.
Ja.
Möchte ich jetzt mal behaupten.
Alles richtig cool.
Jetzt haben wir uns so viel ausgetauscht darüber. Du hast uns so ein bisschen mitgenommen in eine Eingewöhnung. Wir wissen ja auch, und das steht in vielen Konzeptionen einfach auch immer noch drin, von verschiedenen Eingewöhnungsmodellen. Ihr findet die verlinkt unten in den Shownotes, wenn ihr euch zum Berliner Modell, zum Münchner Modell belesen möchtet und weiterführende Informationen haben wollt, findet ihr in den Shownotes, könnt ihr einfach draufklicken. Das, was wir aber, glaube ich, sagen können, ist, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass es immer sinnvoll ist, sich nicht an einem Modell festzuhalten, sondern wirklich individuell auf das Kind und auf die Schritte von Kind und Bezugsperson zu gucken und daran festzumachen, wie schnell oder wie lang eine Eingewöhnung sein
Ja,
sollte.
da ist nämlich wichtig zu sagen, diese Modelle, die sind einfach wichtig zur Orientierung, denn es ist einfach so, es gibt in der Pädagogik und in der Psychologie keine Grenzen. Und damit nicht jeder wahllos einfach irgendwie irgendwas machen kann, darf, soll, wurden halt diese Konzepte entwickelt, ne? Und als Orientierung, als Idee. Wie sollte sowas aussehen? Und aber kein hundertprozentig, es muss genau so ablaufen. Und ja, das
So,
einmal so als
ja,
Nebensatz noch.
da machen wir ein großes
Ja,
Ausrufezeichen
ein
hinter.
fettes, kursiv
Ne?
unterstrichen.
Ein fettes, ein großes, ja, auf jeden Fall. So machen wir das. Ich danke dir dafür, dass du uns erzählt hast, wie wichtig es ist, die Kinder zu sehen und im Blick zu haben, für die Tipps, dass ich vielleicht im Vorfeld schon mal ein bisschen gucke, was für Zeichen gibt mein Kind bei Bedürfnissen, wie verhält mein Kind sich vielleicht auch in anderen Situationen als im 1-zu-1-Setting zu Hause, dass du uns gesagt hast, wie wichtig es ist, dass ich selber schaue, was brauche ich an Sicherheit, Orientierung, Verlässlichkeit in der Eingewöhnung, dass ich mich immer aktiv verabschiede von meinem Kind und nie einfach den Raum verlasse, dass Kommunikation mit den ErzieherInnen so, so wichtig ist. In den Austausch zu gehen, sich wirklich da auch zu schauen, was braucht es einfach für mich, dass es okay ist, wenn eine Eingewöhnung wenig Zeit braucht, dass es aber auch okay ist, mit dem Kind zu gehen und dass eine Eingewöhnung auch länger dauern darf, dass wir nicht abstillen müssen, dass es klare Grenzen braucht und dass ihr die Kinder seht und wahrnehmt. Und das ist, glaube ich, so das, was für Eltern ja auch so wichtig ist.
Da vielleicht noch mal so als kleinen Schlusssatz noch so dazu. Affirmation. Ich bin ein mega Fan von Affirmationen, die ich den Eltern immer wieder gerne mitgebe. Dass sie sich selber auch sagen, hey, ich schaffe das, wir schaffen das. Ich setze mich für mein Kind ein. Tränen sind okay. Ich traue mich, alles anzusprechen. Dass man sich das auch wirklich, wirklich laut sagt, dass das wahnsinnig wichtig ist für den Prozess, fürs Kind, für sich selber. Und wenn man es dann tatsächlich geschafft hat, zu gehen und nach Hause geschickt wird, bitte keine Wäsche zusammenlegen oder so, sondern einfach mal genießen. Es sein lassen. Es wirklich mal genießen, dass man jetzt die erste halbe Stunde hat oder die erste eine Stunde, in der wir Mütter, ich bleibe jetzt mal bei Müttern, uns halt finden und wieder herausfinden, hey, wie ist denn unsere Rolle jetzt als Mutter, aber mit dem Kind in der außerfamiliären Betreuung, wenn ich jetzt nicht direkt arbeiten gehen muss.
Und das lassen wir genauso stehen. Ich danke dir für deine Zeit. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse. Schreibt sie uns auf Instagram per privater Nachricht. Schreibt sie uns in die Kommentare von dem Reel, was wir auf jeden Fall dazu machen werden. Wir haben Michelle an der Angel, das heißt, wir können das einfach weiterleiten. Oder sie liest es selber in den Kommentaren und antwortet immer direkt. Folgt uns, verlinkt uns, teilt uns, gebt uns eine Bewertung auf dem Portal, auf dem ihr uns hört. Michelle, vielen, vielen lieben Dank. Das war richtig toll, dass du da warst. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Dem kann ich mich anschließen. Schöne Restwoche noch.
Bis dann. Tschüss.